Hallo und herzlich willkommen im Upside Down, Verzeihung, natürlich im Streamgestöber. Wir sind der Moviepilot Podcast und da wir uns hier wöchentlich mit allen wichtigen Streaming-Themen beschäftigen, müssen wir natürlich auch unbedingt über die Rückkehr von Netflix' großer Erfolgsserie Stranger Things reden. Mein Name ist Esther Stroh und da habe ich mir aus der Redaktion meine liebe Kollegin Joana eingeladen, um Staffel 5 Teil 1 von Stranger Things ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Hallo Joana.
Hallo.
Und damit wollen wir gar nicht lange zögern und schwingen uns auf unsere BMX-Räder, um loszuradeln in die 80er. Joana, es ist wirklich unglaublich. Ich habe jetzt nochmal wirklich nachgeguckt und die Veröffentlichung der letzten Stranger Things Folge, also Staffel 4, Folge 9, ist jetzt 3 Jahre und 5 Monate her. Mhm. Das muss irgendwie ein Rekord sein, oder? An Wartezeit, wie man zwischen Staffeln auf die nächste Season warten musste. Weißt du, warum das so lange gedauert hat?
Ich glaube, das hatte verschiedene Gründe. Also einmal gab es ja die Corona-Pandemie, die ja ab 2020 die ganze Filmbranche ein bisschen lahmgelegt hat. Und ich glaube, das hat sich dann auf Staffel 4 und dann nachträglich auch noch so ein bisschen auf Staffel 5 ausgewirkt. Und dann kam dieser Hollywood-Streik 2023, der DrehbuchautorInnen. Und dadurch konnten die Drehbücher halt eben lange nicht weitergeschrieben werden, dann wurden sie mehrfach umgeschrieben und so weiter und so fort und dann braucht die Serie ja auch ewig, um gedreht zu werden, also bis es dann mal losging, war dann Anfang Januar 2024, da haben sie das ganze Jahr gedreht und dann gibt's natürlich auch noch eine riesige Postproduktion, also ja, da war auf jeden Fall einiges mit dran und diesmal hatten sie ja auch ein Rekordbudget ist schätzungsweise 50 bis 60 Millionen US-Dollar pro Episode. Ne, und hatten da anscheinend für das Finale halt einfach einen sehr großen Anspruch. Deswegen hat es jetzt so lange gedauert.
Es musste ein Knall werden, der Abschluss natürlich.
Genau.
Da musste das Geld natürlich verpulvert werden und das braucht auch Zeit. Und ich hatte auch nochmal geguckt, weil ich interessiert war, zwischen Staffel 3 und Staffel 4 lagen ja auch schon fast 3 Jahre. Mhm. Und wenn man da bedenkt, klar, war auch schon irgendwie Corona-Zeit, aber jetzt noch der Hollywood-Streik dazu. Also
ja, genau.
Da ist irgendwie verständlich, dass es so lange dauert. Und na gut, da müssen wir jetzt halt damit leben, dass der Dauerwitz kommt von die Kinder sind nicht mehr Kinder und nicht mal mehr Jugendliche, die Hauptdarstellenden.
Ja, das ist wohl so.
Nichtsdestotrotz ist der Erfolg von Stranger Things ungebrochen. Also was steigert natürlich auch den Druck, wenn so viele das gucken, muss was Gutes bei rauskommen. Und jetzt würde ich sagen, also Stranger Things zählt immer noch zu den erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Oder hat sich das inzwischen geändert? Hast du da ein paar Zahlen?
Also bei den ersten beiden Staffeln, das war noch zu der Zeit, als die kamen, also ab 2016 war das Jahr, wo Netflix noch nicht so richtig die Zahlen rausgegeben hat, wo es auch noch nicht diese All-Time-Top-Ten-Listen gab, deswegen kann man da tatsächlich gar nicht so rauf zurückblicken, aber bei Staffel 3 und Staffel 4 kann man auf jeden Fall sagen, also Staffel 3 wurde 94 Millionen Mal gestreamt in den ersten 91 Tagen bei Netflix und bei Staffel 4 waren es dann schon 142,6 Millionen Views. Also es hat sich auf jeden Fall auch nochmal gesteigert von Staffel zu Staffel. Und Staffel 4 steht jetzt zum Beispiel auch immer noch auf Platz 3 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten.
Wednesday und Adolescence?
Richtig, genau. Ah, ja. Staffel 3 war auch lange in dieser Liste, ist aber mittlerweile rausgeflogen tatsächlich.
Ah ja.
Ja, aber genau. Und die fünfte Staffel ist jetzt auch schon sehr gut gestartet. Also in 92 Ländern auf Platz 1 der Charts und so. Also man kann schon davon ausgehen, dass das immer noch viele Leute interessiert.
Auf jeden Fall. Wenn man dann noch Squid Game, die ersten 3 Staffeln hinzunimmt, dann rutscht es natürlich noch weiter ab in der Allzeithistorie von Netflix. Andererseits muss man auch bedenken, sowas wie Wednesday und Adolescence, klar, haben die mehr Views in einem bestimmten Zeitraum und so erreicht. Andererseits hat halt Stranger Things jetzt auch schon 5 Staffeln mit vielen Episoden. Und das macht einen Unterschied, ob man jetzt 2 Staffeln Wednesday hat oder 5 Staffeln Stranger Things zum Gucken. Das ist ja dann auch wieder eine Viewzahl, die anderweitig steigt. Da kann man dann auch Listen finden, wo man sagt, ja, okay, hat jetzt hier 265 Millionen Views gemacht als erfolgreich Serie, weil die halt zu viel gestreamt wurde über so viele Staffeln hinweg.
Ja,
also
total.
Netflix lässt sich da, wie du schon sagtest, nicht so genau in die Karten schauen, aber wir wissen auf jeden Fall, es ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien und deswegen interessiert uns natürlich auch, was hier los ist. Und wir sind natürlich auch begeistert, schon von Anfang an dabei gewesen mit gucken und wollen jetzt wissen, was hier passiert. Und das wollten offenbar auch viele andere, denn das fand ich ganz witzig. Hatten wir so zum Startdatum die Meldung, dass der Netflix-Server auch kurz lahmgelegt wurde.
Genau.
Also nur 3 Minuten, aber immerhin Netflix ist das ja, wo total. Einfach nichts richtig funktioniert hat, weil alle gleichzeitig Stranger Things gucken wollten.
Ja, ich glaube, das lag diesmal auch so ein bisschen mit der Veröffentlichungszeit zusammen. Normalerweise haut Netflix, glaube ich, ja immer die Serien in den USA um 0 Uhr raus, wo dann ja wahrscheinlich wirklich wenig Leute direkt gucken können. In Deutschland ist es dann meistens ja dann erst um 9 Uhr morgens, dass die Folgen kommen. Diesmal war es so, in den USA kamen die Folgen um 17 Uhr, also wirklich zu einer Primetime auch.
Okay,
in Deutschland war es dann 2 Uhr morgens, haben wahrscheinlich noch nicht so viele Leute geguckt, aber deswegen ist es in den USA wahrscheinlich zu diesem krassen Crash gekommen.
Ja, krass. Es ist ja aber auch interessant, dass da sogar für Stranger Things Uhrzeiten, die sonst immer gesetzt sind, bei Netflix verschoben wurden. Das sagt ja auch
total,
schon viel zu der Serie
total,
aus, ne?
Ja,
sehr schön. Bevor wir uns jetzt auch tiefer in die Handlung stürzen und was da uns erwartet hatte, was wir natürlich jetzt alles gesehen haben, Teil 1 hat ja 4 Episoden, wollen wir hier noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor loswerden.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, damit würde ich sagen, stürzen wir uns in Staffel 5, beziehungsweise klären kurz vorab noch, wir versuchen natürlich deutsche Begriffe hier im Stranger Things Podcast zu verwenden, aber wir müssen zugeben, wir schauen es auf Englisch, also verzeiht, wenn wir dann vielleicht doch mal 11 sagen, wo wir 11 sagen sollten oder das Upside Down, was ja irgendwie so wischiwaschi im Deutschen ist, so was ist es, Schattenwelt, andere Seite, vielleicht einfach das Upside Down nennen, weil das ist auch einfach ein gängiger Begriff, also wir hoffen, ihr versteht uns dann trotzdem und ich bin ja sowieso der Meinung, es wäre besser, im Englischen zu gucken, zumal ja auch die Synchronsprecher immer mal wieder gewechselt wurden. Jetzt auch gerade zum Beginn von Staffel 5 haben einfach mal Mike, Dustin, Will, Lucas und Erica einfach alle neue Stimmen bekommen. Das ist natürlich hart für jemanden, der das schon lange schaut und dann feststellen muss, muss jetzt mal wegen organisatorischer Gründe, ist nur so die unklare Begründung, warum das passiert ist, jetzt mal mich umgewöhnen. Insofern, ja, sind wir dann lieber mit dem Stimmbruch dabei bei den Originaldarstellern.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch generell realistischer und alles.
Gut, Joanna, vielleicht magst du noch mal ganz kurz, weil es ist jetzt ja wirklich viel Zeit vergangen. 2016 ist die Serie gestartet und Staffel 1, 2, 3, 4 ist viel passiert. Kannst du mir noch mal so die Cliff Notes geben? Was war das Wichtigste, an was wir uns erinnern sollten aus den ersten 4 Staffeln?
Ja, ich versuch's kurz zu fassen, aber schauen wir mal. Also, am 6. November 1983 wurde der 12-jährige Will Byers von einem Demogorgon ins Upside Down entführt, halt eben eine Art Parallelwelt von Hawkins, die andere Seite, die Schattenwelt, wie auch immer man es nennen mag. Und am gleichen Tag ist ein mysteriöses Mädchen aufgetaucht, und zwar Eleven, die übernatürliche Kräfte hat. Sie ist aus einem Labor in Hawkins ausgebrochen, wo sie von einem Wissenschaftler namens Dr. Brenner übernatürlichen Experimenten unterzogen wurde. Und sie trifft auf Wills Freunde, Mike, Dustin, Lucas. Und mit Hilfe von Eleven bzw. Elf gelingt es diesen Freunden eben auch Will im Endeffekt aus dem Upside Down zu befreien. So.
So schön kurz kann man 8 Episoden zusammenfassen, ist doch
wunderbar.
Ja, genau,
das ist ungefähr die Handlung der ersten Staffel. So, und in weiteren Staffeln erfahren wir, dass das Upside Down so ein bisschen regiert wird von dem Mind Flayer, also so einem großen Bösewicht, der auch immer wieder versucht, in die reale Welt zu gelangen, Will zu manipulieren. Der hat immer so Flashbacks an seine Zeit, auch im Upside Down.
Ich glaube, der heißt Gedankenschinder oder irgendwie sowas im Deutschen.
Ah, okay.
Aber, also finde ich auch irgendwie poetisch, aber falls ihr nur den Gedankenschinder kennt, wir sagen Mindflayer hier.
Okay, ja, das wusste ich auch noch nicht. Spannend. Ja, auf jeden Fall gelingt es der Gruppe eben in Staffel 2 und in Staffel 3 immer mal wieder kurzzeitig gegen den Mindflayer zu kämpfen und ihn in die Flucht zu schlagen. Und in Staffel 4 kommt dann ein neuer Bösewicht ins Spiel, das ist nämlich der Vecna. Vecna wird von Dustin unter anderem beschrieben als den Five-Star-General des Mindflayers, also ein Untergebener oder beziehungsweise ein großer Bösewicht, der aber eine andere Entität ist als der Mindflayer, das ist auch wichtig. Und er möchte in Staffel 4 vier Leute umbringen, um Portale zum Upside Down zu schaffen. Unter anderem hat er es auf Max abgesehen, eine wichtige Person auch aus der Kerngruppe, genau, die am Ende von Staffel 4 dann auch kurzzeitig stirbt und von Eleven wieder ins Leben zurückgeholt wird und seitdem im Koma liegt. Genau. Und vielleicht ist auch noch ganz gut zu erklären, was es mit Vecna so ein bisschen auf sich hat, weil das kam ja auch in Staffel 4 so ein bisschen raus.
Als große Enthüllung am Ende.
Genau, Vecnas wahrer Name ist eigentlich Henry Creel und er war das erste Experiment von Dr. Brenner und auch der Grund für alle weiteren Experimente, die da im Labor in Hawkins durchgeführt wurden, samt Eleven. Und er lebte lange Zeit in Dr. Brenners Labor und hat dann dort alle Kinder umgebracht, außer Eleven, die wiederum dann ihn angegriffen hat und ihn dann ins Upside Down befördert hat, wo er im Endeffekt zu Vecna geworden ist.
Sich vernarbt, verwandelt hat zu diesem komischen Wesen, was wir dann immer unerkennbar sehen.
Genau. Ja, ich würde sagen,
das ist das Wichtigste. Sehr gut.
Das muss man wissen.
Genau. Ihr merkt schon, wir gehen hier sehr tief auch in die Materie rein. Das heißt, wir werden jetzt natürlich auch spoilermäßig vorgehen. Also wenn ihr die 4 Episoden von Staffel 5 Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr vielleicht erstmal zu Ende gucken, bevor wir hier mit uns wirklich herausfindet, was soll das, was erwartet uns da, wie geht's vielleicht weiter. Genau, da wollen wir wirklich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Und um das zu tun, würde ich einfach nochmal kurz zusammenfassen, wo uns jetzt Staffel 5 abholt, wenn wir da in Folge 1 einsteigen. Nämlich in Hawkins sind wir und wir erinnern uns, Staffel 4 endete, ich habe extra nochmal nachgeguckt, am 29. März 1986, also im Frühling 86, mit einem, ich nenne es mal Inferno in Hawkins, da ist der Boden aufgerissen und Rauchwolken stiegen hoch und es war alles ganz apokalyptisch. Umso komischer ist es, dass wir jetzt im November 87, also ein Jahr und 8 Monate später, nach Hawkins zurückkehren und da ist eigentlich so ein bisschen Idylle. Wenn man bedenkt, natürlich, es gibt einen Zaun, eine Mauer drumherum, die Ortschaft ist unter Quarantäne gestellt, vom Militär kontrolliert und die sind da alle so ein bisschen eingesperrt. Weshalb jetzt zum Beispiel auch die Buyers bei den Wheelers leben, weil die haben ja jetzt kein Haus mehr, hatten es ja zuvor verkauft. Genau, also der Status quo ist jetzt, Hawkins hat die aufgerissene Erde mit Metall versiegelt. Diese Militärzone ist entstanden und das Militär schickt regelmäßig Expeditionen durch so ein großes Portal ins Upside Down, um da selbst rauszufinden, was Sache ist. Vielleicht auch, wie sie es instrumentalisieren können, wer weiß. Und ich finde es ganz nett, am Anfang holt uns ja Robin, die jetzt DJ ist, dieser neu gegründeten Radiostation, auch so ein bisschen ab, was jetzt eigentlich der Status quo ist, wo wir uns befinden. So hat man zumindest erleichtert den Einstieg wieder zurück in diese Welt, dass alle da ja eingesperrt sind. Murray, wir erinnern uns, der hat ja schon häufiger mal geholfen. Erst war er Journalist, dann ist er immer mehr zum Freund geworden, liefert mit LKW Materialien an, kommt dann also ab und zu durch diesen Zaun durch mit wichtigen Sachen. Die Clique selbst ist immer noch in der Schule, man soll es nicht glauben. Und plant aber im Hintergrund natürlich zusammen mit Joyce und Hopper und auch der Eleven, die ja untergetaucht ist. Also die Elf wird gesucht auf Postern als wichtige Person, deshalb versteckt sie sich. Aber diese ganzen Menschen, die ja unsere Helden und Heldinnen sind, planen immer diese Crawls, nennt man das. Also angelehnt an Dungeon Crawls aus Dungeon & Dragon und so. Also im Prinzip so Unternehmungen, wo sie dann Hopper ins Upside Down einschleusen und er dann versucht, ein neues Raster abzudecken, weil sie natürlich auf der Suche nach Vecna sind. Denn dass der jetzt wirklich besiegt ist, ist nach Staffel 4 noch längst nicht klar. Und deswegen versuchen sie ihn zu finden und zu vernichten. Das ist eigentlich so die Haupthandlung von Staffel 5, Teil 1, würde ich sagen. Sie versuchen, Vecna zu finden und endgültig zu eliminieren, wo natürlich noch viele Querschläge dazukommen. Max unterdessen, du hast es schon erwähnt, liegt immer noch im Koma. Elf trainiert fleißig ihre Kräfte auf so einer Trainingsstrecke, um dann sich zu schulen, dann für den großen Endkampf, der sie vielleicht erwartet. Genau. Und dann haben wir als neue Wendung, dass die Schwester, die kleine Schwester von Mike, Holly Wheeler, verschwindet. Und dann ist so ein schöner Zirkelschluss zu Staffel 1, denn da ist ja Will verschwunden und jetzt ist ein neues Kind, was verschwunden ist. Und das stößt auch so ein bisschen mit die neue Handlung an, die wir hier haben. Ja. Habe ich irgendwas in dieser Aufzählung vergessen, Johanna, was dir noch unbedingt fehlt, was wir beachten sollten?
Ich glaube, so fürs Erste ist das schon mal ganz gut. So die Grundhandlung. Ich meine, da sind natürlich auch viele, viele andere Dinge passiert, aber da sprechen wir auch gleich auch noch weiter drüber.
Ich denke auch. Sehr gut. Um es einfach am Anfang mal kurz anzusprechen, ich glaube, wir müssen es einfach mal aus dem Weg räumen, weil es einfach ein Talking Point ist, über den alle sich immer aufregen. Ja, die Kinder sind älter geworden. Also es sind seit 2016 9 reale Jahre für uns vergangen, aber nur 4 Jahre innerhalb der Handlung. Das heißt, die sehen alle nicht mehr aus wie Kinder oder Schüler. Die sehen alle aus wie junge Erwachsene, Anfang 20, wie sie halt auch sind gerade. Ist das was dich stört beim Gucken?
Tatsächlich ja. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das Ding ist ja, eigentlich ist das ja überhaupt nichts Unübliches in Hollywood, ne? Also in so vielen Serien, Filmen werden ja wirklich erwachsene, über 30-jährige Menschen als Teenies besetzt und das interessiert dann auch keinen so richtig. Ich finde halt, bei Stranger Things ist aber das Ding, dass wir halt mit den DarstellerInnen einfach in sehr jungen Jahren gestartet sind. Die waren halt damals so alt, wie sie dann auch wirklich in der Serie waren. Man hat sie aufwachsen sehen über 3 Staffeln und jetzt gab es halt einfach diesen krassen Sprung.
Ja.
Und das ist halt das Komische daran. Also das funktioniert ehrlich gesagt für mich nicht. Und es hat mich schon erstmal so ein bisschen auch rausgebracht oder führt auch dazu, dass so diese ganze Staffel so ein bisschen unwirklich manchmal wirkt.
Aha.
Auf mich zumindest. Ja. So, dass das alles so, als wäre das alles so in so einer komischen Welt, die man aber nicht so richtig greifen kann. ja, bei manchen funktioniert es besser, bei manchen funktioniert es weniger gut.
Bei wem stört sich am meisten?
Bei Will.
Ja, tatsächlich auch. Der war so klein und schnucklig und jetzt ist er wirklich ein junger, erwachsener Mann.
Ja, genau. Und er hat ja auch immer noch dann diese Vision und dann wimmert er dann manchmal so in den Armen von Joyce und so und ist dann so, du hast den Demagogen. Und dann denke ich mir so,
sie hält da so einen Erwachsenen im Arm,
nicht.
Ne?
Ja, es ist, ich meine, die können es ja nicht ändern und es ist nun mal, wie es ist.
Ja. Mir ging es tatsächlich mit Lucas in Staffel 3 auch schon so, wo ich dachte, oh, jetzt hat er einen Sprung gemacht, der ist jetzt wirklich schon richtig erwachsen.
Ja.
Wie du sagst, also es gibt eigentlich keine Ideallösung, wie man jetzt damit umgehen kann, denn wir wollen natürlich nicht, dass die Leute neu besetzt werden. Das sollte man vielleicht dazu sagen.
Nee, auf jeden Fall. Das wäre ja noch schlimmer.
Und man sieht ein bisschen auch so ein Stück weit, wie die Serie ja selbst damit ringt, denn wir haben ja diese Anfangssequenz, wenn du dich erinnerst, wo wir Will, der auf Wegner haben, stößt und ich dachte, das jetzt irgendwie, ist das ein neuer Darsteller? Ist der irgendwie CGI drüber animiert? Was haben sie da gemacht? Hast du da irgendwas gelesen, was da die Methode war?
Ich glaube, die haben tatsächlich jemand Neues besetzt. Also die haben einen Jungen gecastet, der möglichst ähnlich wie der junge Will aussah.
Aber ich weiß halt nicht, ob sie auch mit Computer noch so ein paar irgendwie Akzente im Gesicht oder so gesetzt haben, weil das war so ein ganz komisches Uncanny Valley.
Ja. Ja, das kann schon sein, aber sie haben auf jeden Fall jemanden gecastet, ja.
Dann fand ich zumindest besser, dann gibt es ja auch so eine Flashback-Szene zu Will und Mike, als sie noch ganz jung sind. Da haben sie sich dann wirklich für neue Darsteller entschieden. Und da dachte ich mir, eigentlich ist es komisch, man besetzt jetzt Kinderdarsteller mit noch jüngeren Kindern, weil die ja keine Kinder mehr sind, aber das hat für mich dann besser funktioniert auf so einer emotionalen Ebene, als das jetzt auf Teufel komm raus so in eine Richtung zu biegen von, ihr müsst das jetzt so annehmen, aber es sieht komisch aus.
Ja.
Gut, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass die Figuren zurück sind und es sind wirklich viele Figuren. Also das hat mich in Staffel 3 und 4 auch schon so beeindruckt, wie viele hier Stranger Things unter einen Hut bekommen muss. Denn natürlich sind ein paar gestorben in den letzten Staffeln. Also wir haben Eddie verloren, wen haben wir denn noch so viele?
Billy.
Billy, genau, aber nicht so viele. Also vielleicht so eine pro Staffel, eine große Figur, die gestorben ist. Aber ansonsten sind halt wirklich viele da geblieben.
Ja, und vor allem so wirklich aus der Haupt- oder aus der Kerngruppe ist ja eigentlich auch noch niemand wirklich gestorben.
Das stimmt.
Also wir haben immer so Neuzugänge, noch, die dann irgendwie also abgetreten sind dann direkt wieder.
Wir haben immer noch Mike, Dustin, Will und Lucas so als Kerngruppe der 4 Jungs. Dann haben wir natürlich Elf, Eleven oder Jane Hopper, wie Hopper sagen würde. Dann haben wir Max, die in Staffel 2 dazu kam und dann die jeweils höhere Generation, also Nancy, Jonathan, Steve und Robin, die ja auch wichtig sind und ihre eigenen Handlungen haben. Und dann noch die Erwachsenen, also Joyce und Hopper und dann später halt noch Murray dazu. Und in der Staffel wird jetzt auch hier die Mutter, Karen Wheeler, noch ein Stück weit wichtiger.
Mhm.
Dann haben wir natürlich Erica, die ist, glaube ich, seit Staffel 3 dabei, wenn ich mich erinnere. Also die kleine Schwester von Lucas.
Ja, hat da zumindest größeren Auftritt dann gehabt.
Ja, genau. Ja. Übrigens einer meiner Lieblinge, Erica. Ja, jeder Auftritt von auch. Erica ist einfach erste Sahne.
Ja, jetzt auch wieder, war großartig.
Genau. Insofern, genau. Und dann noch natürlich Wegner, der jetzt auch wieder ins Spiel geholt werden muss. Und ich zähle jetzt also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es sind irgendwie 15 bis 20 Hauptfiguren, die man fast schon als solche bezeichnen könnte. Und dann kriegen wir jetzt noch sogar noch Neuzugänge in Staffel 5 dazu. Was ich auch verstehe, weil man muss natürlich ein Stück weit auch was Neues reinbringen und nicht nur die alten jetzt vielleicht mit neuen Storys ausstatten. Da würde mich aber mal interessieren, wie du mit den neuen Figuren umgegangen bist. Also zum Beispiel, wir haben jetzt Dr. K. Da ist ja Dr. Brenner, der ja immer die Bezugsperson zu Elf war, gestorben in Staffel 3. Also ihr Papa, ihr Wissenschaftler.
Wenn er denn dann wirklich gestorben ist, das wissen wir jetzt noch nicht so 100%.
Okay, okay.
Also das Ding ist, der Darsteller Matthew Modine, genau, hat irgendwie vor ein paar Monaten mal sowas fallen lassen. So nach dem Motto, ach ja, vielleicht komme ich ja doch noch wieder. Deswegen
kann ja auch eine Rückblende sein, man weiß es nicht. Ja.
Genau, deswegen vielleicht kommt er dann doch noch mal wieder. Aber Dr. K, das war ja so eine Figur, die halt auch schon sehr, sehr lange angekündigt war und ja auch groß besetzt ist, ne, mit Linda Hamilton, die wir aus Terminator kennen. Deswegen war das so die große...
Der Sci-Fi-Star kommt jetzt hier rein.
Genau. Und dann muss ich halt sagen, war ich ein bisschen enttäuscht davon.
Ich muss auch sagen, also sie ist so... Also wenn sie nicht der Star wäre, den man halt kennt schon aus anderen Franchises, wäre das so... austauschbare, grauhaarige Militärtante kann mir nicht egaler sein.
Ja, ja, total.
Sie muss jetzt nur irgendwie der Gegnerseite, dem Militärseite ins Gesicht geben, oder? Hat sie noch eine andere Funktion?
Also aktuell noch nicht. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ja. Also ich hoffe halt auch, dass sie irgendwie noch eine größere Funktion bekommt, weil sonst fände ich es schon auch ein bisschen schwach. Also da, gut, wir hatten natürlich viel mehr Zeit auch mit dem Dr. Brenner, so der so das Gesicht halt vorher irgendwie von dieser Seite war.
Ja.
Aber genau, er hat schon immer mehr auch transportiert, auch einfach auf dieser emotionalen Ebene. Deswegen,
er hatte eine ganz andere Verbindung zu Elf auch.
Genau, genau. Deswegen, ich hoffe, dass sie einfach irgendwie auch noch ein bisschen mehr Futter so bekommt. Ja.
Aber was meintest du mit, sie wurde vorher schon angekündigt oder angedeutet? Das ist mir, also für mich war sie jetzt völlig neu in Staffel 5. Wurde sie vorher schon mal geteased, dass sie kommt? Oder?
In der Serie jetzt nicht, aber ich meine, innerhalb dieser 3,5 Jahre, die wir jetzt gewartet haben, war halt irgendwann die große Nachricht, Linda Hamilton spielt Dr. K. Und dann war man halt schon so, oh mein Gott, das ist jetzt so der große Neuzugang. Und dann hatte man, oder ich hatte dann halt einfach sehr hohe Erwartungen.
Ja.
Und dann konntest du es halt irgendwie aktuell noch nicht so richtig halten.
Ja.
Aber ja.
Genau, und dann fand ich noch schön, dass jetzt Holly eine größere Rolle bekommt. Holly ist die kleine Schwester von wem?
Von Mike und Nancy.
Ja. Und die war auch immer schon mal aufgetaucht in den ersten Staffeln, aber nur so als Randfigur, wirklich kleine Schwester, die noch nicht mitmachen darf bei den Großen. Jetzt hat sie eine tragende Rolle auf jeden Fall, wurde aber auch umbesetzt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, vorher wurde sie dargestellt von den Zwillingen Aniston und Tinsley Price.
Das macht man ja häufig bei Jungdarstellenden, dass man nicht die Kleinen so viel bemühen muss. Dann kann man immer austauschen, genau, einen Zwilling oder einen anderen.
Genau, das ist das Ding. Und genau, jetzt dadurch, dass sie einfach eine umfangreichere Rolle hat und einfach viel mehr transportieren muss, haben die Duffer-Brüder sich dann eben entschieden, da eine neue Darstellerin einzusetzen. Und Nell Fischer hat die Sache jetzt übernommen. Die hat unter anderem vorher in Evil Dead Rise mitgespielt. Da hat auch einer der Duffer-Brüder gesagt, da hat er nur den Trailer gesehen und wusste schon, das ist unsere Holly.
Oh.
Genau, die wohl dann auch einfach von ihrer Persönlichkeit, also die Darstellerin mit ihrer Persönlichkeit, hat wohl auch die Rolle dann ein bisschen so geshaped, weil Holly vorher noch so ein Enigma war.
Ja.
Deswegen das ganz interessant. Und die mag ich auch tatsächlich sehr gerne.
Die spielt super, finde ich auch. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, es waren jetzt wirklich halt 3,5 Jahre Pause. Ich habe es einfach nicht bemerkt, dass die umbesetzt wurde. Ich hatte die alte nicht mehr so im Kopf und die war auch nicht so viel aufgetreten. Also ich fand jetzt da den Bruch nicht so groß, dass man gesagt hätte, wer soll denn das sein?
Ja, total. Vor allem ja bei Kleinkindern, wenn die so heranwachsen.
Ja,
genau,
Stück,
deswegen. Ich meine, sie ist halt blond gewesen und so weiter. Deswegen, ich glaube, ja, vielen ist es wahrscheinlich wirklich nicht aufgefallen, wenn man es jetzt nicht vorher gewusst hätte.
Ja. Und ich finde es tatsächlich auch eine schöne Strategie von Stranger Things, hier jetzt nochmal die jüngere Generation wieder ranzuholen. Denn wenn wir uns ja zurückerinnern, in Staffel 1 waren ja einfach die Hauptkids die Jungen, die dann halt mit so Älteren wie Jonathan und so, die sich gar nicht mit denen abgeben wollten. Und jetzt haben wir sozusagen, sind die älter geworden und die nächstjüngeren rücken nach. Und das finde ich irgendwie schön, weil Stranger Things ist ja auch eine Staffel oder eine Serie über Kinder, die so in extremen Situationen irgendwelche Sachen anstellen. Und das ist halt so wichtig, um diesen Goonies-Faktor auch ein Stück weit am Leben zu erhalten von so 80er-Jahre-Kino-Abenteuer. Das hat mir sehr gut gefallen, dass das irgendwie weiterlebt, auch wenn man dadurch, könnte man ja argumentieren, jetzt noch eine Figur dazu bekommen.
Ja, das stimmt, aber ich finde es tatsächlich auch. Also so der Bogen zu Staffel 1 wird halt dadurch eigentlich ganz schön geschlagen und es geht halt wieder so ein bisschen weg von diesem Ding, was sie so in Staffel 3, Staffel 4 hatten, dass alles irgendwie so übergroß ist und keine Ahnung. Und jetzt geht einfach die Handlung wieder so ein Stück weit in Richtung Staffel 1. Mhm. Genau. Was ja nicht nur durch Holly, sondern auch durch Derek passiert.
Genau, da kommt noch eine Figur ins Spiel. Wer ist denn Derek Turnbow, gespielt von Jake Connelly, Johanna?
Ja, das ist ein Mitschüler von Holly, der eigentlich so ein bisschen so, ja, so ein Bully ist. Ne? Also er hänselt Holly und die anderen MitschülerInnen eigentlich öfter mal. Und ja, er soll auch das nächste Opfer von Vecna werden. Mhm. Und wird dann von der ganzen Gruppe gerettet und durchlebt dann auch so ein bisschen so eine kleine Wandlung. Also so vom...
Der geläuterte Bulli.
Genau, vom, ja.
Ich finde, der spielt auch ganz charmant. Also so am Anfang denkt man so, okay, wen holen sie sich denn da jetzt rein? Und irgendwie hat man dann doch Lust, ihm zu folgen und zu gucken, wo er so ankommt im, als Charakter. Ob er vielleicht doch sich bekehren lässt. Und gerade weil halt auch die jüngeren Generationen kann ja nicht nur von Holly repräsentiert werden, sondern auch von mehr anderen Kindern, die noch dazu kommen.
Ja, genau. Ich finde auch so, im Gegensatz zu Holly ist er einfach so ein, oder so genau das Gegenteil von ihr.
Ja.
Und das passt eigentlich ganz gut, dass man so zwei so gegensätzliche Kinder dann irgendwie dabei hat. Ja.
Tatsächlich fallen aber dadurch, dass wir neue Menschen dazu bekommen, auch ein paar wenige alte weg. Zum Beispiel habe ich mich erinnert hier, der Kifferfreund von Jonathan Argyle, der ist ja nicht zurückgekommen in Staffel 4. Hast du ihn vermisst oder hättest du ihn gerne wiedergesehen?
Ich fand ihn schon ganz lustig in Staffel 4, aber er war ja angesiedelt in Kalifornien. Mhm. Ne? Da haben Jonathan und Co.
Mit
haben
seinem
ja
Pizzatruck.
Genau, sind ja in Kalifornien, also sind da ja hingezogen. Und jetzt sind sie ja alle wieder in Hawkins und Argyle wohnt natürlich in Kalifornien. Deswegen, ich glaube, wäre er jetzt da gewesen, hätte man sich halt dann auch irgendwie so gefragt, warum ist er jetzt in Hawkins? Ja, weil eigentlich war er nie in Hawkins.
Genau. Und ich habe mir das auch so erklärt, dass die Leute, die jetzt da natürlich in Hawkins waren, als der große Showdown von Staffel 4 war, sind da jetzt eingeschlossen, weil die Militärzone errichtet wurde. Aber er ist wahrscheinlich gerade rechtzeitig mit seinem Auto wieder zurück nach Kalifornien. Deshalb kann er ja gar nicht in die Militärzone rein, weil er jetzt nicht gerade mit Murray irgendwelche LKWs reinfahren würde. Aber ja. Ist natürlich ein bisschen schade, dass er so sang- und klanglos nicht mal weg erklärt wird. Da hätte ich mir zumindest einen Satz gewünscht, um zu sagen, warum Argyle nicht mehr Teil der Clique ist, aber ja.
Ja, oder zumindest genau irgendwie ihn erwähnen. So, ach ja, damals mit Argyle oder keine Ahnung, hätte ja Jonathan irgendwie einmal nur kurz erwähnen, dass er irgendwie existiert hat, weil, also ich glaube, hinter den Kulissen gab es da auch so ein bisschen Beef. Das hat der Darsteller dann auch irgendwie gesagt, dass er das auch sehr schade fand, dass er einfach auch nicht mehr gefragt wurde oder so, aber ja.
So ist es manchmal leider schade.
Manchmal, genau.
Genau. Aber wir haben ja genug andere Leute, die man nochmal neu ausloten kann, beziehungsweise wenn wir jetzt natürlich diese ganzen etablierten Figuren haben, wollen wir die auch alle nochmal wiedersehen in bestimmten Situationen, aber man kann natürlich nicht immer wieder das Gleiche erzählen. Und deshalb finde ich ganz spannend, was sie in Staffel 5 machen, indem sie teilweise neue Kombinationen herstellen uns, also mal neue Leute zusammenschmeißen. Bei so vielen Leuten, bei 20 kann man mal neu durchmischen. Mhm. vielleicht fangen wir mal an mit Steve und Jonathan.
Ja.
Also wir haben ja schon dieses Liebesdreieck von wer sollte mit Nancy zusammen sein, der jugendlichen, jetzt ja schon jungen Erwachsenen-Generation, existiert ja seit Staffel 1. Da war ja Nancy in Staffel 1 und 2 mit Steve zusammen, dann hat sie sich getrennt, dann war sie mit Jonathan zusammen, dann waren die räumlich getrennt durch Kalifornien und dann waren die Sachen irgendwie unklar. Steve hat dann anscheinend doch noch Gefühle gehabt in Staffel 4. Mhm. Und jetzt haben wir so ein seltsames Konkurrenzverhalten von den Zweien. Also zum Beispiel symbolisiert in dieser Kletterszene, wo sie auf die Antenne aufsteigen, die schon sehr lustig ist, muss ich zugeben.
Ja, das stimmt.
Andererseits weiß ich nicht so richtig, was ich jetzt mit dieser Konkurrenz zwischen den Zweien anfangen soll. Also langsam bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, okay, sie müssten diese Dreiecksbeziehung endlich mal auflösen.
Ja, ich glaube halt, also das ist jetzt, da sind wir fast schon ein bisschen beim Theorieteil, ich sag's jetzt einfach mal, ich glaube halt, vielleicht stirbt halt einer von den Jungs und dann erledigt sich die Sache von selbst.
Das ist immer die langweiligste Lösung, wenn sich das Problem von selbst löst.
Ja, genau. Also ich glaube, wahrscheinlich trifft Nancy vielleicht vorher auch eine Entscheidung, aber ich glaube, dann wird eventuell Steve das Zeitliche auch segnen.
Damit bin ich nicht okay.
Damit bin ich auch nicht okay. Ich mag Steve auch sehr gerne, aber
ich verstehe es auch nicht. Am Anfang der Staffel, Teil 1 von Staffel 5, haben wir halt dieses Konkurrenz eindeutig. Sie wollen beide sie beeindrucken mit diesem Antennenklettern. Mhm. Aber dann haben wir am Ende auch so eine Szene, wo sie beide im Auto sitzen und sich schon irgendwie zusammenraufen und Steve dann tatsächlich zu Jonathan sagt, jetzt komm doch mal aus dem Pott so mit Nancy, mach doch mal was. Mhm. Wo ich dann auch wieder denke, aber wollte er nicht in Staffel 4 dann doch irgendwie das nochmal versuchen, sie selbst zu erobern? Da war ich dann irgendwie so ein bisschen unklar, wo das jetzt hinführen soll.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er denkt dann wahrscheinlich so an Nancy und ist so, ich möchte, dass Nancy glücklich ist. Und ja, wenn es bedeutet, dass Jonathan aus dem Pott kommt, dann ist es halt so. Also ich glaube,
das
ja,
würde aber auch vielleicht
sehr
wieder
komplex
bedeuten, dass er sie mehr verdient hat, weil er ihr Glück will. Mal gucken.
Ja, wir werden sehen,
wir werden
was da noch kommt. Genau.
Ansonsten bin ich ja auch ein großer Fan von der Dustin und Steve-Kombo. Also diese waren
Fall
so mein Highlight in Staffel 2 und Staffel 3, wie die zusammen sich gefügt haben, hat mich total überrascht damals. Und ja, inzwischen sind sie so mit meine eigentlich Fanlieblinge, die ich am liebsten sehe.
Ja.
Und deshalb finde ich spannend, dass Staffel 5 jetzt mal wirklich sagt, die dürfen sich mal streiten.
Ja,
die sind unterschiedlicher Meinung, sind jetzt beide eigenständige Menschen. Nicht mehr der Große, der dem Kleinen irgendwelche Liebestipps gibt, sondern wirklich, sie müssen jetzt mal ihre Freundschaft ausloten. Was mir natürlich im Herzen schmerzt, aber andererseits hoffe ich natürlich, dass sie sich dadurch auch wieder zusammenraufen können in den folgenden Teilen. War das was dich überzeugt hat, sie mal in so eine neue Konstellation zu bringen, obwohl es ja die gleiche Kombi ist von den beiden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Dustin hat einfach ja durch diese ganze Eddie-Geschichte nochmal sehr viel Charakterentwicklung so durchgemacht und geht jetzt auch irgendwie anders auf die anderen Figuren zu und halt eben auch auf Steve. Und da finde ich es eigentlich dann auch ganz schön, wie die sich so streiten wie so ein altes Ehepaar. Aber man merkt halt einfach, die haben trotzdem eine besondere Verbindung. Deswegen, ich denke auch, also die werden jetzt nicht irgendwie im Clinch auseinandergehen, sondern ziehen dann doch auch irgendwie noch an einem Strang.
Finde ich aber auch spannend, was du
so am Bickern halt.
Ja,
so,
auf jeden Fall. Finde ich aber auch spannend, was du sagst, dass jetzt Dustin ein bisschen mehr Eigenständigkeit erhält, weil der ist ja wirklich der Einzige, der nach diesen ein Jahr und 8 Monaten noch über Eddie redet und hier den Hellfire Club aufrecht erhält. Denn wir erinnern uns, Eddie war ja verdächtigt worden, hier so satanische Sachen anzuleiern und deshalb eigentlich beschuldigt worden, als da die schlimmen Dinge passiert sind in Staffel 4. Und der war dann gestorben, obwohl er sich geopfert hatte für die Gruppe und für Hawkins überhaupt. Und da ist natürlich jetzt Dustin noch schwer geprägt von. Deshalb finde ich eigentlich schön, dass sie auch die Toten noch hier lebendig halten in der Erzählung und im Gedächtnis der Figuren. Weil in Serien hat man es dann doch häufig, wenn jemand gestorben ist, ja gut, dann können wir zum nächsten Kapitel übergehen.
Ja, das stimmt.
Was aber natürlich wiederum dann etwas schwierig ist, wenn sie eigentlich einen anderen Kampf haben und Dustin nicht auftaucht, weil er zusammengeschlagen wird von irgendwelchen anderen Leuten.
Ja.
Aber das ist dann natürlich nicht zu ändern, leider.
Ja, und es löst sich dann ja auch über die Folgen hinweg auf und jetzt sind sie auch alle wieder zusammen.
Ja. Was sagst du zu, wir haben jetzt endlich Hopper und Elf wieder zusammengeführt? Die waren ja lange getrennt gewesen. Also erst war Hopper in Russland ewig und sie musste ihre ich muss meine Kräfte zurückerhalten, Phase durchlaufen. Hat dich das gefreut, dass die zwei jetzt wieder zusammen im Upside Down durch die Gegend ziehen dürfen und ihre Mission verfolgen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die beiden sind auch irgendwie so ein schönes Figurenpaar und haben ja auch eine besondere Beziehung. Ne? Also es ist ja irgendwie so eine Vater-Tochter-Beziehung irgendwie daraus erwachsen. Und dass die auf jeden Fall jetzt auch nochmal so ihren persönlichen Moment bekommen und auch sich dann zum Beispiel auch wieder so übers Essen streiten, ne? Dann über diese Beef Jerky da, keine Ahnung, so wie damals halt.
Mal, also.
Genau, so in Staffel 2, wo sie sich dann auch schon über das Essen in die Haare gekriegt haben, in dieser Hütte und so. Das sind dann irgendwie ganz cute Momente, finde ich. Hat auch gut gepasst, dass die so im Upside Down da ihre Mission erfüllen, während die anderen irgendwie oben sind. Also das fand ich schon stimmig und fand ich schön, ja.
Und deshalb finde ich es eigentlich spannend. Wir haben ja wirklich alle Figuren jetzt an einem Ort wieder. Staffel 4 war ja sowas von, einer war in Kalifornien, sind sie einmal mit ihrem Truck quer durch Amerika gefahren, irgendjemand war in Untergrundbunkern, irgendjemand war in Russland. Also wirklich sehr verteilt. Und jetzt haben wir wirklich alle Figuren wieder in Hawkins versammelt, weil der Showdown muss natürlich in Hawkins stattfinden.
Obwohl sie da ja auch aufgeteilt
sind. Genau,
ne?
Aber halt auf unten und oben, wenn man so will. Also ja, Hawkins und Upside Down, dass es dann trotzdem funktioniert, dass man unterschiedliche Locations oder Orte hat, die dann halt mit Radio oder irgendwelchen Portalen verbunden sind.
Ja.
Und eine Kombination, die mich noch sehr gefreut hat, eine ganz neue, ist natürlich die von Will und Robin, die hier zusammengeführt werden. Ich weiß gar nicht, ob die sich schon jemals irgendwie unterhalten hatten vorher.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es gibt ja auch so diesen Joke online manchmal so, dass Will und Steve noch nie ein Wort miteinander gewechselt haben. Und ich glaube, bei Robin trifft es wahrscheinlich auch zu. Dass die, ich glaube, die hatten einfach
Robin
nicht wirklich Berührungspunkte.
Insofern,
genau. Deswegen fand ich das auch total schön, dass die beiden jetzt irgendwie ja, sich angefreundet haben. Und das macht ja auch irgendwie total Sinn.
Das macht so viel Sinn, weil natürlich, wir müssen es einfach auch mal dazu sagen, jetzt Robin hat ja jetzt ihre Freundin, wie heißt sie, Betsy?
Vicky,
okay, danke. Mhm. Und da beobachtet Will zufälligerweise, wie sie sich küssen. Und in seinem Blick geht so viel vor. Aber er denkt, oh, zwei Frauen, die sich küssen, das geht, das ist erlaubt, wir sind in den 80ern.
Ja.
Und es ist natürlich schon lange klar, dass Will immer so ein bisschen angedeutet wird von, was ist eigentlich seine Ausrichtung, was wünscht er sich eigentlich. Und oh, ich krieg schon immer Pipi in den Augen, wenn ich an diese Szene aus Staffel 3 denke, wo er so Mike erzählt, was wichtig ist im Auto und so und wie man sich Leuten zuwenden muss und so. Und dann denkt Mike natürlich, er redet von Elf und dann guckt er so aufs Fenster und man weiß, okay, ja, er hat offenbar einen sehr großen Crush auf Mike.
Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr herzzerreißend, aber umso schöner, ja, dass er jetzt in Robin halt eben so eine Person gefunden hat, die ihn halt auch versteht.
Genau.
Ich meine, er hat sich ja noch nicht offiziell vor Robin auch geoutet, aber wir merken ja, Robin hat das schon so ein bisschen durchschaut. Die beobachtet ja auch da diese eine Situation zwischen Will und Mike, wie die so miteinander sprechen. Da sieht sie schon sehr wissend aus und gibt Will dann halt eben auch so ein paar Ratschläge mit auf den Weg, die ihn ja auch sehr, sehr berühren und am Ende ja dann auch nochmal sehr wichtig werden.
Ja.
Deswegen, also finde ich auch total schön einfach, also wie die Serie das löst.
Wir haben auch so darauf gewartet, dass die Serie jetzt endlich mal vielleicht auch über seine queere Identität sich zu reden traut.
Ja.
Ich denke mal, das wird jetzt, also ich hoffe, dass es wird jetzt in den folgenden Folgen passieren.
Es wäre komisch, wenn es nicht passiert,
genau,
nachdem das abgesettet wurde. Also ich hoffe auch, dass er vielleicht Mike seine Gefühle gesteht und dann aber sich davon löst.
Ah, okay.
So,
wollte gerade sagen, weil das kann ja kein Happy End eigentlich bringen, wenn Mike so auf Elf eingeschossen ist.
Ja, genau. Aber ich glaube, er braucht da irgendwie einen Abschluss und dann kann er auch weiterziehen.
Okay.
So.
Ja. Unabhängig davon finde ich es auch schön. Ich habe dann echt nochmal viel drüber nachgedacht, auch im Zuge zu der letzten Will-Szene, über die wir nochmal gesondert reden. Aber Will war wirklich immer in diese Opferposition gedrängt. Erst Staffel 1 war er der Entführte. In Staffel 2 war er der, der noch irgendwie besessen war, der gerettet werden musste. In Staffel 3 ist er eher so, und 4 ist er eher so mitgelaufen, wo man denkt, was hat er jetzt eigentlich für Platz in der Gruppe?
Ja.
Und jetzt, Staffel 5 endlich bringt uns so Momente, wie wo er auch mal seiner Mutter Widerworte gibt im Auto, so sagt, du kannst mich nicht immer beschützen, ich bin jetzt auch so ein Junge. Und dann natürlich auch sein Befreiungsschlag am Ende. Wo ich dachte, oh, das habe ich so gebraucht bei Will.
Mhm.
Endlich mal ein bisschen Will-Content in Stranger Things, auf den wir sehr, sehr lange gewartet haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Gut, dass es dir da auch so geht, dann sind wir uns ja einig.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Bevor wir dann konkret auch über die Sachen, die im Ende passieren, reden, würde ich gerne noch mit dir quatschen über den Blockbuster-Ansatz, den Stranger Things ja jetzt in den letzten Staffeln immer mehr gesteigert hat. Also so heißen Staffel 1 und 2 waren eher so, wir haben diesen Goonies-Ansatz von Kids, die irgendwelche Abenteuer erleben und da passiert was. Und es wurde natürlich immer alles viel größer und actionreicher und sowas alles, was ja Staffel 5 auch durchzieht jetzt, würde ich sagen. Also es ist ja auch eine richtige Blockbuster-Staffel statt Teil 1 jetzt geworden. Und ich genieße das durchaus, weil ich verstehe auch so einen Ansatz von, wir müssen jetzt nochmal ein großes Finale abliefern. Trotzdem würde es mich interessieren, ist das was dich überzeugt? So als eine Serie muss sich langsam steigern oder fühlst du dich auch eher so, dass du gerne mal irgendwie zurückkehren würdest zu was Ruhigerem?
Also theoretisch sehne ich mich schon immer so zurück nach Staffel 1 und 2. Das sind halt einfach auch schon so meine Lieblinge und ich habe ja auch die komplette Serie nochmal gerewatcht, jetzt vor Staffel 5 und habe da halt schon auch einfach ganz klar gemerkt, wie sehr es in meinen Augen nach Staffel 2 auch einfach so ein bisschen bergab geht, dadurch, dass es halt so immer größer und größer geworden ist. Aber ich glaube, es lässt sich halt auch gar nicht anders lösen. Ne? Alleine schon auch so von der Handlung her, wenn jetzt dieser finale Kampf gegen den Oberbösewicht ansteht. Also wie soll man das lösen?
Kann man nicht wieder runterschrauben.
Wenn man dann irgendwie
sagt,
so
kämpft gegen Demigorgon und dann ist es gelöst.
Ja, genau. So diese Mystery-Ermittlungsansatz von Staffel 1 und wo man dann halt eher so die Spannung so suspense-mäßig aufbaut, anstatt durch irgendwelche großen Kämpfe. Das funktioniert halt einfach jetzt nicht mehr so.
Ja.
Obwohl ich finde halt, dass sie es zwischendurch schon immer mal wieder auch versuchen, also durch diese ganze Kindersache, einfach so diesen Bogen zu schlagen Und auch durch diese Gedankenwelt von Wegner, finde ich, wird auch so ein bisschen...
Stimmt, die ist ja sehr idyllisch eigentlich aufgebaut. So.
Genau, und es wird so ein bisschen Fahrt rausgenommen einfach so, weil man da so ein bisschen so träumerisch irgendwie so drin verweilt. Ich finde aber, die Action-Szenen sind durchaus auch sehr gelungen. Mhm. Also das kann man ja auch nicht leugnen. Also auch wenn da jetzt mehr CGI und visuelle Effekte mit drin sind, so da gibt es natürlich auch Leute, die das nicht cool finden, aber... So, dass dieser finale Kampf irgendwie krass ist und die Demogorgons auch krass aussehen und Wegner auch krass aussieht. Ich glaube, das kann auch niemand leugnen.
Ja, also ich bin da völlig bei dir. Ich genieße die Action schon auch definitiv und sehe dann so, oh, jetzt haben sich hier so eine volle Plansequenz am Ende eingebaut in diesem Militärkampf auf der Straße, wo ich dann so ein bisschen Wehmut habe, wo ich denke, naja, die Demogorgons sind jetzt alle schon rein animiert. Also man merkt dann schon auch, dass da viel halt noch angefasst wurde. Nichtsdestotrotz merke ich halt doch, dass trotz der Action der Figurenfokus nicht außer Acht gelassen wird. Und das ist ja das Wichtigste, weil die Figuren sind einfach das Wichtigste an Stranger Things. Sorry.
Ja, total.
Und solange das halt Hand in Hand geht, funktioniert das ja super. Nur bei manchen Stellen hatte ich dann so zum Beispiel, es gibt diese Schießerei im Upside Down zwischen Hopper und den Militärleuten, wo ich so dachte, irgendwie passt das in meinem Kopf gerade nicht so mit Stranger Things zusammen von, wir haben jetzt hier Granaten und es wurden auch in früheren Staffeln schon einfach Leute getötet, so ohne Kommentar, sowohl von Hopper als auch von Elf, wo ich schon immer früher dachte, okay. Aber ja, brauchen wir jetzt dann wirklich einen Sprengstoffgürtel, mit dem er sich dann irgendwie in so eine Situation begibt? Da dachte ich so ein bisschen, ja, okay, muss ich jetzt drüber wegsehen.
Ja, generell dieser Militäransatz ist, glaube ich, was, worüber man sich streiten kann. Ja, also den finde ich jetzt auch nicht, also er macht schon Sinn für die Geschichte, aber hätte man vielleicht auch anders lösen können.
Da musste ich dann nämlich viel an hier E.T. denken, wo Steven Spielberg ja extra gesagt hat, okay, er will nicht diese Waffen- und Militärpräsenz so viel im Vordergrund in seinem Film haben. Deshalb wurde das ja alles rausgenommen, sodann, dass der Fokus ganz auf den Kindern gelegt wurde. Aber das ist dann vielleicht auch einfach persönliche Vorlieben. Ich weiß es nicht genau. Außerdem haben wir natürlich, dass viel mehr zwischen Realität und Upside Down gewechselt wird, wenn jetzt auf einmal die Demogorgons alle ihre Portale aufmachen können, wann sie Lust und Laune haben. Das finde ich aber ganz süß, dass wir jetzt ein extra Wort dafür erhalten, dass die flipped sind. Weiß leider nicht das Deutsche, also dass die schnell von einer Seite auf die andere Seite gewechselt sind. Gibt es schon einen eigenen Begriff dafür, dass diese Welten verbunden sind. Das fand ich auch noch ganz nett. Und ansonsten haben wir halt einmal wenn man sich überlegt, in Stranger Things die gleichen Versatzelemente von, wir haben Kämpfe, wir haben Monster, wir haben diese komischen Schleimranken, wir haben Wissenschaftler und Militär. Und die muss man natürlich dann einfach zu einer größeren Action wahrscheinlich neu mischen, um dann die Identität aufrechtzuerhalten und trotzdem voranzukommen. Dann sind halt die Kevin-Allein-Fallen, die da gestellt werden in einem Haus, tödlich. Muss man dann hinnehmen.
Ja.
Und wenn das natürlich dann zu so einem monumentalen Ende wie dem mit Will kommt, dann bin ich damit auch zufrieden. Gut, ich glaube, wir müssen über das Ende reden. Jetzt ist es an der Zeit, ein paar Sachen aufzugreifen, die euch sicherlich da draußen auch beim Schauen beschäftigt haben. Ich würde mal anfangen mit Wegner und den entführten Kindern. Denn wir haben ja Wegner als Präsenz und erlernen, dass kleine Kinder einen gewissen Mr. Was denn sehen. Ein Zitat aus Die Zeitfalte von Madeleine Dengle. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das Buch.
Habe ich nicht. Nee, du?
Ja.
Okay.
Bevor dieser schreckliche Film vor ein paar Jahren kam. Es wurde nämlich verfilmt als Das Zeiträtsel. Also komischerweise, das deutsche Buch heißt Die Zeitfalte und der Film heißt Das Zeiträtsel. Könnt ihr euch bei Disney Plus anschauen. Falls euch das als Kontext interessiert, dieser Geschichte, aber der Film, den kann ich leider nicht an sich empfehlen, aber nur einfach, wenn man halt diese Hintergrundinfo zu dem Buch will. Ist ein sehr berühmtes Buch übrigens in den USA. Ja. Jedenfalls haben sie daraus den Namen entlehnt von Mr. Was denn, und der spricht anscheinend Kinder an und sagt denen irgendwas und dann sollen die irgendwo hinkommen. Und deswegen wird Holly auch als eine von diesen 12 Kindern entführt. Und die Leute finden raus durch so ein Wandgemälde, was dann Will auch irgendwann zeichnet, dass anscheinend 12 die Zahl ist, die er braucht. Genau. Letzte Staffel waren es noch 4, jetzt braucht er 12.
Ja.
Und ich muss zugeben, ich habe nicht verstanden, warum er sie braucht. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht aufgeklärt, oder?
Das wurde noch nicht aufgeklärt, nee. Das ist die große Frage, glaube ich, die jetzt
was will er
sich
mit diesen
gestellt
Kindern?
Wird und die dann auch beantwortet wird. Also ich habe eine Theorie, es gibt ja auch ganz viele Theorien dazu, aber...
Sprechen wir vielleicht im Theorieteil noch drüber?
Sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, genau.
Ja. Aber auf jeden Fall ist noch wichtig, dass das Militär dann auch Kinder in einem gewissen Alter einsammelt. Um sie zu schützen oder aus welchem Grund weiß das Militär davon?
Also ich glaube, Dr. Kay sagt das, glaube ich, in irgendeinem Moment.
Die weiß vielleicht auch etwas mehr.
Genau, dass die Kinder quasi als Lockvögel eingesetzt werden sollen.
Ah,
okay. Weil die halt merken, okay, also laut Dr. K wissen wir jetzt auch nicht, ob das jetzt ihre wahren Intentionen sind, aber sie möchte ja Eleven finden, mhm, ne, und gibt ihr ja so ein bisschen die Schuld auch an diesen ganzen Portal geöffnet, die Kinder werden entführt und so weiter. Und ich glaube, um Eleven zu fangen, klar, wollen die jetzt halt sich die, genau, die Kinder quasi sichern, weil sie halt denken, okay, dann kommt Eleven und dann können wir sie da schnappen.
Okay, da erklärt auch, weil das Militär hat ja auch so neue Technologie, mit der sie Eleven irgendwie in Schach halten können, so irgendwelche Schallsonarwellen, man weiß nicht genau, und ein Kryptonit, was stattfindet. Nichtsdestotrotz ist Eleven gar nicht so sehr in die Kinderbefreiung involviert, sondern stattdessen plant die Clique, da jemanden einzuschleusen. Holly, und um, vor allem auch um Holly einfach wiederzufinden, weil sie ja glauben, dass Holly auch so verschwunden ist.
Genau, aber auch um die anderen Kinder halt eben zu schützen, genau, weil die ja schon merken, okay, Wegner will eigentlich 12 Kinder, das heißt, da werden dann noch...
Sollte man vielleicht verhindern.
Genau, 4 hat er sich schon geschnappt, genau, deswegen jetzt und geht's weiter.
Da kommt dann Derek ins Spiel, der bekehrte Bully, der dann über sich hinaus wächst und durch ein Klo-Loch diverse Leute da ausschleust. Guter Plan. Leider nicht so erfolgreiche Durchführung, denn am Ende von Teil 1, Staffel 5 hat Wegner alle Kinder, oder?
Ja, genau. Genau, man sieht dann, dass er dann doch alle Kinder sich dann schnappt. Ja, wahnsinnig schnell genug, würde ich sagen.
Ja, da holen dann die Demogorgons den Meister sozusagen weg. Und was zumindest Wegner jetzt in Staffel 5 in Teil 1 schon sagt, ist, dass er sie will, weil Kinder irgendwie idealen, schwachen Gefäße sind. Also die Hüllen, die man leicht kontrollieren kann. Mit Will hat er das in Staffel 1 schon mal ausprobiert. Und jetzt will er seine Welt irgendwie neu gestalten. Verreihe von menschlichen Zwängen, was auch immer das bedeutet. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus für die Welt.
Genau.
Und lässt aber natürlich noch offen, wie diese Kinder jetzt seinen Plan umsetzen können.
Genau.
Gut, das ist ein Teil, der wichtig ist in Teil 1 von Staffel 5. Ein zweiter Teil, der ein bisschen kleiner ist, ist dieses Gedankengefängnis, was wir mitbekommen, genannt Kamazotz. Das ist auch aus Die Zeitfalter ein entlehnter Begriff. Da sind, da findet sich Holly wieder, also die entführte junge Schwester, die in so einer idealen Welt ist und denkt, ach ja, der nette Herr, was denn, hat sie hierher gesteckt? Und da trifft er aber auf eine andere Person. Auf wen, Joanna?
Auf Max.
Max lebt, yay. Yeah. Oder zumindest ihr Bewusstsein. Sie ist ja im Koma in der realen Welt.
Genau, ihr Geist lebt irgendwie weiter. Und zwar in den Erinnerungen von Wegner, die halt irgendwie genau diese Gedankenwelt quasi bilden. Also diese Welt ist ja so ein bisschen nachempfunden, glaube ich, als Wegners Gedächtnis oder Erinnerung des Jahres 1959, wo er in Hawkins da in diesem Haus mit seinen Eltern gelebt hat, ne, wo er dann ja auch Holly quasi reinbringt. Und genau, Wegner sagt eigentlich zu Holly, dass sie auf gar keinen Fall den Wald betreten darf, weil da ganz böse Monster lauern. Und dann wird sie aber von Max doch durch den Wald geführt, weil Max natürlich Holly retten möchte, auch aus dieser Gedankenwelt, weil sie weiß ja, was wirklich los ist mit Henry und Wegner und
dass es nicht der nette Onkel ist, der sie da in so eine schöne Welt mitgenommen hat, sondern dass der böse Pläne mit ihnen hat.
Genau, genau.
Und sie hat zum Glück auch eine Höhle gefunden, wo sie anscheinend vor ihm sicher ist.
Genau, da sehen wir eigentlich, genau, Max läuft so durch Wegners Erinnerungen. Unter anderem sehen wir da nochmal dieses Massaker im Labor in Hawkins, was wir auch in Staffel 4 schon gesehen haben. Und dann gibt's auch so ein Flashback zu den Schultagen von Henry Creel, wo wir dann eine junge Joyce sehen und auch den Vater von Steve und so, ist auch nochmal ganz lustig. Und im Endeffekt genau landet sie dann da halt eben bei dieser Höhle, die Wegner nicht betreten kann. Also da sehen wir auch das Grauen auf seinem Gesicht, als er auf einmal vor dieser Höhle steht. Und
wo man sich fragt, warum hat er denn Angst vor dieser Höhle?
Genau, genau.
Auch noch etwas, was zu klären ist im weiteren Verlauf der Serie.
Ja, also...
Was ich noch nicht ganz verstanden oder noch nicht ganz im Klaren mir bin, wenn Holly jetzt in dieser Gedankenwelt ist, ist sie trotzdem gleichzeitig schon gefangen im Upside Down, so als eingewachsenes Kind, ja, ne?
Ja, genau, da gibt's, glaube ich, auch eine Szene, wo wir das ganz kurz sehen, weil ich glaube, Will, als er dann quasi so in die Gedanken von Wegner eintauchen kann und auch die Demogorgons kontrolliert, sieht ja dann, wie gesagt, so dieses Ding, was er dann malt auch. Und da sieht er eben auch Holly.
Stimmt,
und
da hat
er
ja so
4
Leute, die schon eingewachsen sind und welche, die noch fehlen.
Genau, und da sieht man halt im Endeffekt, dass Holly da so drinnen eingewachsen ist und auch so eine Ranke quasi im Mund hat, so wie damals
Will selber auch.
Will selber auch, genau. Das heißt, Sie wird da irgendwie schon mit...
Also das, was in dieser Gedankenwelt passiert, ist wirklich nur in ihrem Kopf, aber eigentlich ist sie gefangen im Upside Down. Genau. Mhm.
Okay. Genau.
Gleichzeitig betrifft sie halt Maxes Geist, Bewusstsein, was auch immer. Und Max möchte natürlich eigentlich auch raus aus dieser Welt. Wir wissen zumindest, dass ihr Bewusstsein überlebt hat, aber es ist halt schwer für sie, da rauszukommen, wenn sie nur in der Höhle sicher ist. Wir kriegen auch eine Szene, wo wir sehen, dass sie es fast geschafft hat, als Lucas ihr ihren Lieblingssong vorgespielt hat. Aber dann wurde sie doch noch aufgehalten. Also ja, ich würde sagen, es sind gute Aussichten für Max, dass sie es da nochmal rausschafft.
Ja. Ja, ich würde auch sagen.
Ja. Das. Immerhin. Gut, und dann haben wir natürlich den großen Moment von Will selbst am Ende von Staffel 5, Teil 1, wo er auf einmal zeigt, dass er Vecnas Demogorgons kontrollieren kann. Das wird ja im Laufe der 4 Folgen schon so ein bisschen immer mehr aufgebaut, dass das passieren könnte. Und dann am Schluss haben wir diesen großen Moment. Was passiert da, Johanna?
Ja, also genau, wir merken ja schon, Will kann sich so ein bisschen in die Sicht von Vecna einschleusen. Er ist so ganz unbeabsichtigt, sieht er auf einmal so die Sicht von den Demogorgons, während unter anderem seine Mutter Joyce ja auch angegriffen wird und kann dann irgendwie diesen Angriff auch stoppen. Mhm. Und dann in diesem letzten Moment, als dann auch die Demogorgons seine ganzen FreundInnen halt angreifen wollen, unter anderem Mike, unter anderem Robin und so, ja, kann er sich dann auch wieder da so reinfühlen und schafft es dann im Endeffekt, die so zu kontrollieren, dass er sie dann auch töten kann. Mhm. Also es ist ganz, ganz spannend. Ne? Im Endeffekt sterben die ja dann so, wie Vecna seine Opfer in Staffel 4 auch umgebracht hat. Also die Gliedmaßen.
Augen haben sie zwar keine, aber...
Genau, ja, die kann man dann nicht so bluten lassen. Aber im Endeffekt war das ja schon sehr angedeutet, dass es halt im Endeffekt so ähnlich ist. Genau. Ich meine, es wurde jetzt noch nicht so genau erklärt, warum das so ist. Die Duffer-Brüder haben da aber schon was zu gesagt in einem Interview mit Variety. Und zwar, dass im Endeffekt Will in der Lage ist, sich halt also so an Vecnas Kräfte anzuknüpfen, also an dieses Hive-Mind, Schwarmbewusstsein heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
Schwarmintelligenz, ja.
Genau, so alles, was so genau mit diesem Upside Down, mit diesen ganzen Kreaturen, die unter Vecnas Kontrolle halt stehen, alles, was damit zu tun hat, kann er halt so rein. Und dann kann er da halt eben auch die Sachen drin kontrollieren. Aber er hat ja zum Beispiel nicht eigene Kräfte wie Eleven.
Genau, das ist, glaube ich, wichtig hier nochmal herauszustellen. Weil mein erster Gedanke war auch, er hat jetzt Nasenbluten, ist er wie Eleven? Hat er auf einmal die Kräfte zugelegt?
Genau, denkt man dann halt erstmal so. Ne?
Aber es ist natürlich einfach eine Belastung für ihn, da eine körperliche und psychische wahrscheinlich diese Tat durchzuführen. Insofern, genau.
Und es ist halt, also ich glaube, dadurch haben wir halt auch nochmal ganz am Anfang der Staffel diese Flashback-Szene gehabt, ne, wo wir ja sehen, er war ja auch dieses Kind, was da in dieser Wand hing und hat irgendwas in den Mund bekommen auch von Vecna.
Er war erst Teil dieses Schwarms und ist es jetzt nicht mehr. Er kann aber sozusagen die Tür irgendwie wieder aufstoßen, um sozusagen den Schwarm anzuzapfen oder auch zu manipulieren.
Genau, weil er halt so viel davon so mitbekommen hat.
Ja. Und als ich das erstmal verstanden hatte, habe ich gedacht, ja, ist eigentlich wie Harry Potter Voldemort.
Richtig. Es ist Harry Potter.
So, du hast die Tür zu weit aufgestoßen, jetzt kann er auch umgekehrt in deinen Kopf reingucken und vielleicht auch Sachen kontrollieren. Ja.
Genau.
Ja. Ist jetzt eigentlich alles völlig logisch. Mal gucken, wo sie damit hingehen. Also ich fand diesen Moment super stark. Ich saß da mit so einer Gänsehaut, als sie auf einmal deine Hand hebt und dann mit weißen Augen da. Und ich finde das war auch die richtige Art von, es war ein bisschen unheimlich, dass man denkt, oh, jetzt ist auf einmal Will unheimlich, aber gleichzeitig auch so, boah, dieser Moment von jetzt schlägt er zurück.
Ja, total. Ich meine, es gibt ja auch schon so Stimmen oder die halt so vermuten, er könnte jetzt vielleicht auch noch mal kurz ins Böse so abdriften. Ne? Weiß man ja auch nicht, was damit jetzt passiert. Aber was, glaube ich, ein ganz gutes Indiz ist, ist, dass er ja diese Kraft gechannelt hat quasi, indem er sich an schöne Erinnerungen erinnert hat.
Ja,
also er hat quasi die Liebe an Mike und an Jonathan und seine Mutter heraufbeschworen und dadurch konnte er quasi diese Kraft einsetzen, was ja ganz schön ist. Ja.
Und dann sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, wie es mit ihm weitergeht. Jetzt hat er endlich sein Rampenlicht erreicht. Und ich will natürlich mit dir auch noch unbedingt reden über die Rückkehr einer weiteren Person, die ich zugegebenermaßen nicht erwartet hatte in Staffel 5 mehr. Mhm. Nämlich Carly ist die, ich nenne sie mal Schwester von Elf, also auch eine damals von Wissenschaftlern erforschte Jugendliche. Die hatte die Nummer 8, wenn ihr euch erinnert. Und es gab in Staffel 2 einen kleinen Exkurs, den alle Stranger Things Fans gehasst haben, mir inklusive, wo Elf einfach mal weggelaufen ist und sich dann so einer Gruppe Rebellen angeschlossen hat, wo halt auch ein Mädchen so besondere Kräfte hatte. Die konnte andere sehen lassen, was sie sehen wollte, also quasi so projizieren oder was auch immer in deren Köpfen. Mhm. Und die ist aufgetaucht und dann nie wieder zurückgekommen, ja. So nach 2 Folgen oder so. Und ja. Jetzt auf einmal stößt ja oder dringt ja Elf mit Hilfe von Hopper und so zu dieser Kammer vor im Militär. Nee, ist im Upside Down oder ist im Militär? Nee,
ist
im Militärgelände,
ist,
ne?
Das Militärgelände im Upside Down.
Okay, danke für diese Klärung.
Ja.
Und da stößt sie die Tür auf, weil da halt ihr Kryptonit dahinter sein soll, also ihre Schwachstelle, was sie irgendwie zu Fall bringen könnte. Und da kriegen wir dann offenbart, okay, da ist dieses Mädchen, was wir seit 3 Staffeln nicht mehr gesehen haben, weggeschlossen.
Genau. Ja.
Was?
Ich find's super.
Ja.
Ganz ehrlich, weil auch als ich nochmal die Serie gerewatcht habe, ist mir halt diese Folge halt auch nochmal sehr wie so ein Dorn im Auge aufgestoßen, weil ich so dachte, die Serie schafft es wirklich eigentlich gut, alles
zu Ende zu erzählen.
So, es gibt eigentlich wirklich wenig Fragezeichen, die dann irgendwie offen bleiben, die halt irgendwie nicht weitererzählt wurden. Auch Figuren werden häufig mitgenommen oder nochmal erwähnt und so weiter, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und bei Carly war es halt einfach wirklich so. Ja, man weiß, sie hat noch überlebt oder sie lebt irgendwo, aber sie ist einfach nie wieder vorgekommen. Und deswegen hatte ich dann auch im Vorfeld schon so ein bisschen die Vermutung, also oder die Hoffnung, dass sie jetzt auch nochmal auftaucht, weil alles andere wäre halt super weird gewesen.
Ja.
Also so.
So rückblickend, ja, finde ich es auch, macht total Sinn. Und das ist, finde ich es gut, dass es jetzt nochmal aufgegriffen wird und mal gucken, was mit den zwei noch passiert.
Genau, es könnte ja wirklich dann den Ausgang des Finales auch maßgeblich verändern. Ne? Also Eleven und Carly zusammen und noch Will mit seinen Kräften.
Gegen Vecna.
Also gegen Vecna, da kann jetzt noch einiges geschehen.
Auf jeden Fall. Wenn sie als Kryptonit für Eleven, für Elf bezeichnet wird, heißt es dann, also sie war auch für diese Sonar-Schallwellen verantwortlich, die das Militär auf Elf abgefeuert hat? Die Verbindung habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Also ich glaube, Eleven und Hopper wollten ja in diese Militärbasis einbrechen, weil sie dachten, Vecna wäre da.
Ja, genau.
Und das Kryptonit waren ja diese Schallwellen, genau die sie dann geschwächt haben. Aber Carly ist nicht das Kryptonit.
Okay, ich dachte, vielleicht hätte die irgendwie diese Schallwellen aufgezeichnet und dann auf LM, aber nee.
Ich glaube tatsächlich nicht.
Okay. Das war also einfach nicht das, was sie erwartet hatten hinter der Tür.
Genau,
okay.
Sie dachten halt, Vecna wäre da, aber dann war es halt Carly, ja.
Okay. Also wir wissen noch nicht, was sie da für Methode gefunden haben, ob sie jetzt einfach nur so ein, wir müssen jetzt noch ein bisschen es spannender machen, dass man Elf auch in Schach halten kann im Moment. Okay. Gut, dann haben wir jetzt über das Ende geredet. Ich würde kurz ein Fazit, beziehungsweise eigentlich nur Zwischenfazit ziehen wollen, denn wir haben ja erst Teil 1 von Staffel 5 erhalten, also 4 Folgen und es kommen noch 4 Folgen. Vielleicht kurz zur Einordnung, wann kommen die restlichen Folgen für die, die es noch nicht wissen?
Also die nächsten 3 Folgen kommen am 26. Dezember, wieder um 2 Uhr morgens in Deutschland, also früh aufstehen. Und das große Finale kommt dann am 1. Januar 2026.
Ja, beziehungsweise wenn ihr in den USA lebt, schon am 31.
Genau, in den USA könnt ihr das Finale auch im Kino gucken, in Deutschland könnt ihr das nicht. Aber deswegen ungefähr einen Monat
mal
jetzt
gucken,
noch warten.
Mal gucken, ob es viele Post-Silvester-Watch-Partys in Deutschland gibt, wo alle um 2 Uhr morgens dann das Stranger Things Finale gucken.
Ja, das werden wir sehen.
Genau, aber nichtsdestotrotz, genau, haben wir jetzt erstmal die ersten 4 Folgen und mich würde einfach interessieren, hast du ein Fazit? Wie hat es dir gefallen?
Also grundsätzlich hat es mir gut gefallen. Ich finde, die Serie geht auf jeden Fall in eine Richtung, die das Ganze gut abschließt und gut zu Ende führt, aber es gibt halt auch einfach ein paar Schwächen, über die wir halt eben auch schon gesprochen haben, so dieses größer und größer und auch einfach die Zeit, die vergangen ist und so. Also es kann halt einfach die Zeit nicht mehr so richtig zurückdrehen und da anknüpfen, wo es mal aufgehört hat. Aber trotzdem macht es sehr, sehr viel Spaß. Ich mag es immer noch super gerne und es hatte viele tolle Momente, wo ich sage, dass da bin ich am Start.
Ja, ich gehe davon mit, hatte Blockbuster-Niveau, hat mich wieder voll reingezogen, nachdem so viel Zeit vergangen war. Ich bin immer noch beeindruckt, wie viele Figuren da gleichzeitig abgedeckt werden und jeder bekommt irgendwie mal kurz so seinen Moment im Rampenlicht, wo man sich drüber freuen kann. Wir sind zurück in Hawkins, wir haben endlich einen aktiven Will, was mich sehr gefreut hat. Und auch wenn es dann irgendwann in so eine absurde Richtung geht, denke ich, okay, jetzt sind wir wirklich wieder in Stranger Things angekommen. Also dieser eine Moment, wo hier Joyce und alle sich entscheiden, wir müssen jetzt diese Familie betäuben und entführen, um die Kinder zu retten. Und ich dachte, heiligt der Zweck die Mittel? Egal, es ist Stranger Things. Die sind da gerade alle zu Geiselnehmern geworden, aber okay.
Ja.
Das kann man einfach drüber lachen und denken, ja, es macht Spaß. Und ich glaube, die kommt auch generell gut an, der erste Teil, was ich so gesehen habe in Social Media Reactions, aber auch bei Rotten Tomatoes zum Beispiel hat er eine 91% bei der Kritik, 86% im Publikum und bei IMDb die Episodenbewertung, wo auch schon über 40.000 Leute dann ihre Stimmen abgeben, auch alle Folgen irgendwie 8,2, 8,7, 8,9 und die vierte sogar eine 9,7. Ich glaube, alle haben sich sehr über Will und Co. gefreut.
Ja, ich glaube, das ist auch die bestbewertete Episode jetzt von allen.
Sehr
tatsächlich. Cool. Man weiß ja nicht, wie es noch weitergeht. Also vielleicht geht es auch noch ein bisschen runter. Je mehr Leute gucken, weiß man nicht. Aber aktuell ist es zumindest so.
Gutes Stichwort. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Man weiß es noch nicht. Lass uns doch trotzdem mal ein bisschen spekulieren, was uns noch erwarten könnte in Staffel 5, Teil 2 und 3. Also den letzten 4 Folgen einfach, die ja, wie gesagt, dann jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommen. Hast du Angst vor dem Finale, dass da so ein Game of Thrones-Sache rauskommen könnte, die, die das Publikum spaltet? Oder denkst du, sie werden so richtig reinbuttern, dass alle zufrieden sind?
Also, sie haben ja im Vorfeld gesagt, sie wollen nicht den Game of Thrones-Fehler machen, aber kann natürlich trotzdem passieren.
Kann man ja nicht planen, so, wie es ankommt. Ne?
Ja, deswegen, klar, die Erwartungen sind groß und dass es dann irgendwie schief geht und dass es nicht alle zufriedenstellt, die Möglichkeit besteht schon. Deswegen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, aber ich freue mich auf jeden Fall auch und es könnte auf jeden Fall auch in eine gute Richtung gehen. Ich meine, ja, es wurden ja jetzt schon viele Dinge so eingeläutet, ne, wo man so denkt, okay, in die Richtung könnte es jetzt halt irgendwie gehen, zum Beispiel.
Greif doch mal was auf, genau. Was erwartest du jetzt noch in den
Genau,
in
also
den
zum Beispiel so Max und Holly, ne, in dieser Gedankenwelt zum Beispiel. Mhm. Da wissen wir, irgendwas ist mit dieser Höhle, ne, in die Wegner irgendwie nicht reinkommen kann. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall irgendwie noch was geschehen. Die beiden schmieden vielleicht irgendwie einen Plan, wie sie Wegner von innen schwächen können, während die anderen ihn von außen vielleicht attackieren, also da vor allem dann.
Ich denke auch,
es
muss wieder so ein Teamwork werden, oder wo alle zusammenarbeiten. Das hatten wir ja in Staffel 4 auch schon am Ende, wo man auf einmal von allen Seiten sozusagen zusammenkam.
Genau, genau, also dann eben ja Eleven, Carly und Will, die sich da wahrscheinlich jetzt irgendwie zusammenschließen und dann mit geweinten Kräften da was reißen können. Genau, aber es ist halt einfach so ein bisschen die Frage, weil das Ding ist ja, Wegner ist ja eigentlich nicht der große Bösewicht, sondern
das,
der
das
große Bösewicht.
Das war mir zum Beispiel auch gar nicht so richtig klar bis vor kurzem. Aber erzähl mal bitte genau.
Ja, genau. Also das ist halt so ein bisschen das Ding. Also die Handlung greift halt sehr viel gerade auf das Theaterstück zurück, The First Shadow, was die Vorgeschichte ja erzählt von Henry Creel.
Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gab letztes Jahr ein Stranger Things Theaterstück, was nur bisher in London, glaube ich, läuft.
In London und an Broadway jetzt, ja genau. 2023 wurde das uraufgeführt und es läuft jetzt immer noch. Also
das heißt, die meisten Deutschen haben da noch nicht die Chance gehabt, das zu gucken. Hast du es gesehen?
Ich habe es nicht gesehen.
Aber ich weiß, dass Max es gesehen
hat. Genau, Max hat es gesehen. Max hat auch schon ein paar nette Explainer geschrieben.
Deshalb vielleicht eine kurze Spoilerwarnung zum Theaterstück. Wenn ihr da noch gar nichts wissen wollt, dann springt mal so eine Minute, zwei Minuten voraus. Dann, genau. Aber ich würde da schon gern eintauchen können, weil das ja wichtig für die Spekulationen zu den weiteren Folgen ist.
Auf jeden Fall, genau, weil also dadurch, dass das jetzt auch schon mit dieser Höhle da angerissen wurde, merkt man halt, da werden die jetzt auf jeden Fall in Wegners Vergangenheit auch eintauchen und das irgendwie durcherklären. Also ganz kurzer Abriss, in diesem Theaterstück wird halt eben erzählt, dass Wegner nicht von Ursprungs Geburt quasi
Begabt
böse
war,
ne, und auch nicht diese Kräfte hatte, sondern er die Kräfte bekommen hat, weil er in einer Höhle in Nevada gespielt hat, die in der Nähe von einem Labor war, wo Experimente durchgeführt wurden. So wurde er in eine Dimension katapultiert für 12 Stunden, Dimension X.
Aber die ist nicht das Upside Down.
Die ist angeblich nicht das Upside Down. Und dort ist er auf den Mindflayer auch getroffen. Und ab diesem Moment hat der Mindflayer ihn halt manipuliert und ab dem Moment hatte Wegner oder Henry Creel damals halt eben diese übernatürlichen Kräfte und ist dann nach und nach immer böser quasi
geworden. Also der Gedankenschinder, könnte man sagen, hat ihn verdorben.
Genau, okay. Genau. Deswegen ist eigentlich so davon auszugehen, eventuell ist halt der Mindflayer der eigentliche große Bösewicht, der halt eben diese ganzen Dimensionen und das Upside Down vielleicht auch beherrscht und vielleicht auch immer noch Wegner beherrscht. Und deswegen hat er halt eben auch Angst vor dieser Höhle, weil ihn das erinnert an diesen schrecklichen Moment, wo sich sein ganzes Leben ja verändert hat. Ja. Deswegen, es gibt eine große Theorie, die gerade im Netz kursiert, die ich auf jeden Fall aufgreifen muss. Und zwar, dass es noch um Zeitreisen geht.
Das würde auch wieder zu das Zeiträtsel, die Zeitfalte passen, was ja auch irgendwie schon so ein bisschen gelegte Spur ist von Raum-Zeitreisen.
Genau, die Duffer-Brüder haben auch im Vorfeld gesagt, ein Film, den man sich vorher angucken sollte, ist Zurück in die Zukunft.
Wurde ja auch schon zitiert von der Serie selbst.
Genau, der Fluxkompensator ist auch schon mehrfach gefallen, glaube ich. Und der Fluxkompensator hat jemand online ausgepointet, tatsächlich wurde am 5. November erfunden und wir sind gerade in der Serie am 3., 4. November ungefähr.
Und die Ursprungsserie startet ja am 6. November 83.
Genau, genau. Deswegen, es könnte halt jetzt alles auf diese Zeitreise hinauslaufen und möglicherweise möchte Wegner eben in der Zeit zurückreisen, um quasi ihn davon abzuhalten, in diese Höhle zu gehen. und mit dem Mindflayer.
Sich selbst davon abzuhalten?
Genau, entweder er möchte das selber. Mhm. Dafür könnte er 12 Kinder möglicherweise gebrauchen. 12, eine Uhr, hat 12 Ziffern.
Zeit.
Wenn er 12 Kinder hat, kann er diese Zeitmaschine bauen.
Du siehst gerade live, wie mein Kopf explodiert.
Ja, genau. Kann zurückreisen und kann das alles ungeschehen machen.
Okay.
Das könnte sein. Oder, wenn er es nicht selber machen möchte, vielleicht kommen die Kinder da halt irgendwie hinter, ne, und dann reisen die in der Zeit zurück oder so.
Um ihn da so aufzuhalten,
Könnte natürlich auch sein. Ja, das ist eine große Theorie, die gerade sehr, sehr viel im Internet kursiert. Mhm. Und ich finde, sie macht tatsächlich auch irgendwie Sinn. Mhm. Ich fände es aber trotzdem auch ein bisschen krass, wenn sie das jetzt noch einbringen, weil in vier Folgen diese Zeitreisegeschichte jetzt noch einzuführen und zu erzählen, fände ich schon wild. Also da weiß ich gar nicht, wie das...
Aber ich finde es auch, es passt zu diesem, wir müssen uns immer mehr steigern. Und wie kann man sich noch steigern? Gucken wir doch mal zu Avengers Infinity War und Endgame. Da gab es ja auch Zeitreisen.
Ja, oder bei Harry Potter gab es auch Zeitreisen.
Stimmt.
Ne?
Also ja gut, eher im dritten, aber gut.
Ja, trotzdem. Also.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, spannend. Finde ich auf jeden Fall eine sehr schlüssige Theorie. Bin ich gespannt, ob sie es machen und vor allem auch in welchem Ausmaß, wenn sie es machen. Also ob sie es nur mal eine Folge so machen, wir müssen mal kurz was korrigieren in der Vergangenheit oder nicht.
Ja.
Und aber vor allem, weil ja zum Beispiel auch Nancy als schon eingeführt wurde als in seiner Gedankenwelt Schülerin, warum hätten sie das gemacht? Also wäre das nur so ein Easter Egg gewesen von, hör, guck mal, da ist Nancy als Jugendliche? Oder ist es schon eine gelegte Spur von, merkt sie euch schon mal vor, ihr müsst sie euch später irgendwie unterkriegen? Denn gerade Teil 2 von Zurück in die Zukunft ist ja auch so, was ist, wenn er mit seiner Mutter zusammenstößt?
Ja, genau. Ja, also Da sind viele Sachen möglich, auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Also das ist auf jeden Fall eine gute Theorie, die wir im Kopf behalten sollten. Mhm. Ansonsten fand ich noch schön, was ich noch drüber nachgedacht habe, ist, wir haben ja dieses Gemälde, was Will am Ende von Staffel 4 gemalt hat, wo er sozusagen die ganze Clique, die Freunde gemalt hat, wie sie so gegen eine Hydra oder so einen Drachen kämpfen. Da gibt's ja auch ein paar Spekulationen, ob das irgendwie so ein Tessal-Monster ist. Also vielleicht auch einfach der Mindflayer, der eine neue Gestalt annimmt, man weiß es nicht. Aber
genau, könnte halt auch sein.
Würde auch. Und ich fände, es würde auch wäre irgendwie passend, nicht zu sagen, okay, wir hatten jetzt jede Staffel einen neuen Gegner, warum sollte jetzt Vecna 2 Staffeln bekommen? Also es wäre eigentlich logischer, wenn man sagt, okay, es gibt noch eine größere Präsenz und irgendwie kann man ja nicht immer sagen, okay, wir müssen das Upside Down wieder zuschließen, die Portale und so, da wird man nie fertig. Eigentlich müsste man das Upside Down zerstören oder halt denjenigen, der es Upside Down kontrolliert und wenn es nicht Vecna ist, ist es vielleicht der Mindflayer, der Gedankenschinder.
Ja, genau. Vielleicht eben auch, wenn Vecna dann im Endeffekt dann doch irgendwie zum Guten bekehrt wird, können sie sich dann alle gegen ein größeres Übel noch verbünden. Also ja, da ist einiges möglich.
Glaubst du, Vecnas Schwester Alice Creel wird nochmal relevant? Es war nur so ein Hintergedanke bei mir, weil die war ja irgendwie eingeführt. Warum sollte der eine Schwester haben, wenn die jetzt irgendwie irrelevant war? Also klar, die Eltern sind, glaube ich, gestorben.
Die Schwester ist theoretisch auch gestorben.
Ach so, okay.
Aber kann natürlich auch sein, dass sie auch irgendwie überlebt hat. Ne? Man weiß ja,
in der Vergangenheit,
so
wenn
genau,
er in der Zeit zurückreist, nochmal wichtig wird.
Es gibt
so
auch eine Theorie tatsächlich, die besagt, Karen Wheeler ist eigentlich die Schwester von Vecna. Weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll.
Dark-Dimensionen, wenn Netflix wieder neu aufgemacht.
Ja.
Und dann fand ich auch noch, was auch noch zu deiner Raumzeittheorie passt, ist, dass Erica im Schulunterricht was über Wurmlöcher lernt.
Ja, genau. Genau, das Ding, was der Mr. Clark da an die Tafel malt, sieht halt auch sehr ähnlich aus wie dieses Gemälde, was Will an diese Wand von dieser Hütte malt, wo wir dann diese Kinder...
Stimmt, auch so ein bisschen gebogene Formen.
Genau,
so,
diese so Wurmlöcher, vielleicht ist das dann halt eben... Ja. Der Moment, wo man dann reisen kann.
Ja. Oh, ich kriege ja immer mehr Gänsehaut. Jetzt müssen die neuen Folgen sofort kommen. Du hast vorhin noch angedeutet, hast du noch mehr Theorien, weil ja wahrscheinlich jemand sterben wird. Es wurde schon irgendwie angedeutet, dass noch ein großer Tod auf uns zukommt.
Ja.
Hast du Vermutungen? Abseits von schon der genannten? Oder hältst du Steve immer noch für am wahrscheinlichsten?
Also, ich finde grundsätzlich... Es gab ja schon so ein paar Figuren, die schon in der Serie generell hätten sterben sollen, die sie dann aber noch mitgezogen haben.
Zum
also
Beispiel?
Steve, Max und Hopper, so waren das, glaube ich. Und ich finde, die drei stehen auf jeden Fall deswegen auch weiterhin auf der Abschussliste. Wenn sie halt schon mal gedacht haben, okay, die könnten halt generell irgendwie sterben, finde ich, würde halt irgendwie auch Also fände ich alles sehr traurig, aber auch bei Hopper zum Beispiel denke ich mir so, das würde irgendwie auch Sinn ergeben. Er hat sich ja auch fast schon einmal geopfert dafür, Eleven. Stimmt. Da gab es ja schon so diesen Moment.
Jetzt läuft er auch wieder mit seinem Sprengstoff.
Ja, genau. Da dachte ich jetzt auch schon so, oh Gott, jetzt passiert's. Aber ich finde, das hat auch schon so ein bisschen abgesettet, dass er im Endeffekt dann vielleicht auch sterben könnte.
Und er hatte jetzt zumindest so ein bisschen Happy End mit Joyce, weil die scheinen sich ja jetzt gut zusammengerauft zu haben in den letzten fast zwei Jahren Pause.
Obwohl das auch wirklich sehr furchtbar wäre, schon wieder für Joyce. Ich gönne ihr das eigentlich, dass Hopper überlebt, aber.
Ich dachte auch so ein bisschen, weil ich bin dann immer so jemand, die guckt auf, okay, da gibt's Paare, die man nicht aufeinander reißen darf. Wer könnte dann sozusagen wegfallen? Aber ich hoffe nicht, dass sie Will sterben lassen. Das wäre so richtig hart. Also erstmal nicht kill your gays und dann vor allem auch so, er hat schon so viel durchgemacht, er muss das bitte überleben.
Ja. Ich glaube, Will kriegt eher so einen Frodo-Moment. Also so am Ende irgendwie, vielleicht muss er sich dann lösen von der Gruppe und zieht in ein fernes Land von dannen oder so. Ich glaube, er wird schon überleben. Ja. Aber bei Kill Your Gays, es gibt tatsächlich auch die Theorie, dass Robin eventuell sterben könnte. Weil viele sagen, sie hat überraschend viel Screentime. Und warum hat sie so viel Screentime?
Damit wir uns alle an sie erinnern, wie viel wir sie mögen.
Und genau. Deswegen, das fände ich auch ganz furchtbar. Ja. Aber
ich muss auch zugeben, also ich mag die halt alle so gern, die Figuren. Deshalb, eigentlich gibt es niemanden, wo ich sagen könnte, von dem könnte ich mich gerade so trennen. Also vielleicht Murray, aber der ist irgendwie eine Nebenfigur.
Ja, denke ich mir auch so, das wäre in Ordnung.
Okay, also stellt euch schon mal auf Herzschmerz wahrscheinlich ein am Ende der 5. Staffel. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns sehr drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Zum Schluss noch. Wenn Stranger Things am 1.1. für uns endet, endet dann die Serie so grundsätzlich überhaupt und wir kriegen nie wieder Stranger Things zu sehen, Johanna?
Also die Hauptserie soll tatsächlich enden mit dieser 5. Staffel, aber es sind einige Spin-offs in Planung. Also eins wurde auch schon sehr groß angekündigt, nämlich die Animationsserie Stranger Things Tales from 85. Mhm. So, genau. Soll tatsächlich schon 2026 starten und die spielt im Jahr 1985, also zwischen Staffel 2 und 3. Mhm. Und da sehen wir dann auch wieder viele von unseren Hauptfiguren wieder. Also Eleven, Mike und so, die Gang erlebt da quasi... Ja, so kleinere Abenteuer. Also es ist, glaube ich, so als Anthologie angesiedelt.
So kleine Geschichten. Und was natürlich praktisch ist, Animationsserie sind sie nicht mehr an das Alter der Figuren gebunden,
richtig,
sondern brauchen wahrscheinlich nur die Stimmen.
Ja, obwohl ich glaube tatsächlich, die Stimmen werden auch neu besetzt, auf jeden Fall.
Ah, okay.
Also es machen nicht die Alten.
Okay. Die dürfen sich dann tatsächlich verabschieden.
Mhm.
Na gut.
Ich glaube schon.
Außerdem gibt es immer noch so Gerüchte, dass noch ein weiteres Spin-off in Planung ist, aber zu dem ist noch nicht so viel bekannt.
Genau. Also Finn Wolfhard hat mal so ein bisschen... aus dem Nähkästchen geplaudert, wo man so dachte, okay, könnte das was sein? Also er meinte halt irgendwie, dass es nicht um bekannte Figuren gehen würde, sondern eher in dieser Welt spielen würde und vielleicht um Labore, die in anderen Ländern existieren oder so.
Das Squid Game-Prinzip, wir gehen jetzt in andere Länder und öffnen da das Upside Down.
Genau, also sowas hat er mal so fallen lassen. Ob sich das bewahrheitet, weiß man aber halt noch nicht. Also da gibt es wirklich noch keine konkreten.
Andererseits, weil halt Stranger Things für Netflix so groß ist, ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass sie damit gar nichts mehr anstellen und sie einfach sagen, okay, wir machen jetzt ein Häkchen dahinter, sondern ich glaube, die werden dann einfach versuchen, das noch weiter da beim Streamer zu belassen, mit in welcher Form auch immer.
Ja, auf jeden Fall. Genau, es hat ja auch schon das Theaterstück gezeigt, dass sie da halt eben auch schon diese Welt ausgebaut haben. Deswegen, da wird noch einiges kommen.
Ich hoffe einfach, dass das Theaterstück vielleicht auch noch irgendwann nach Deutschland kommt, wenn ich nicht nach London komme. First Shadow auf jeden Fall scheint ja auch Programm zu sein, was man sich angucken muss.
Ja, also jetzt, nachdem das Ganze mit der 5. Staffel so angefangen hat, bin ich jetzt auch so, vielleicht muss ich jetzt noch vor Weihnachten nach London mal kurz jetten. Aber mal gucken.
Wir warten auf jeden Fall mal noch ab, was passiert. Sind sehr gespannt. Danke, dass du hier warst, Johanna, um mit mir hier ausführlich über Stranger Things zu reden.
Ja, danke dir.
Wir werden bestimmt auch noch eine Folge zum Finale machen, vielleicht eine Kurzfolge dann. Mal gucken, was uns da erwartet hat über Weihnachten. Und freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Wenn ihr nochmal irgendwie die Explainer in schriftlicher Form braucht, lege ich sie euch nochmal in die Shownotes zum Nachlesen. Wenn das jetzt alles zu schnell ging für euch, dann ganz entspannt. Ja, dann bleibt mir auch noch zu sagen, haltet euch vom Upside Down fern, habt viel Spaß, hoffentlich dann auch mit den restlichen Folgen. Macht's gut und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.